Die deutsche Wirtschaft dürfte 2024 das zweite Jahr in Folge leicht schrumpfen. Nach unserer Prognose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgehen, so stark wie schon 2023. Ende 2024 dürfte das Bruttoinlandsprodukt dann wieder auf dem Niveau von 2019 liegen, also da, wo es schon einmal unmittelbar vor der Corona-Pandemie war. Deutschland hätte damit wirtschaftlich ein verlorenes halbes Jahrzehnt erlebt und wichtige Zeit verspielt, um Wohlstand und Arbeitsplätze auf dem Weg in eine klimaverträgliche Zukunft zu erhalten. Zum Teil war diese Entwicklung nicht Schuld der Wirtschaftspolitik. Sowohl in der Covid-Krise als auch in der Energiepreiskrise, die durch die russische Ukraine-Invasion ausgelöst wurde, hat die Wirtschaftspolitik auf massive Schocks im Großen und Ganzen richtig reagiert und Schlimmeres verhindert. In den vergangenen Monaten ist allerdings die Wirtschaftspolitik sowohl in Form der Finanzpolitik als auch in Form der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank selber zum Problem für die Wirtschaft geworden. Wichtiger Grund für die nun weiter mauen Aussichten für die deutsche Wirtschaft ist dabei auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds und die Reaktion der Bundesregierung darauf. Die Finanzpolitik ist jetzt dieses Jahr deutlich restriktiv ausgerichtet. Es fehlen Spielräume für wichtige Investitionen und Klimaschutzausgaben in den kommenden Jahren. Zugleich hat die wochenlange Debatte über praktisch alle denkbaren Kürzungsmöglichkeiten und das abrupte Streichen von Förderprogrammen Vertrauen zerstört und Haushalt und Unternehmen weiter verunsichert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den ökonomisch sinnvollen Ansatz der Bundesregierung zunichte gemacht, über ein Sondervermögen verlässlich über mehrere Jahre Mittel für Klimaschutzausgaben bereitzustellen. Man kann sich sicher darüber streiten, wie sinnvoll die tatsächliche rechtliche Ausgestaltung des KTF und der dafür genutzten Kreditermächtigung waren. Fakt ist aber, volkswirtschaftlich sinnvolle Ausgaben fallen jetzt weg. Die Bundesregierung ist durch das Urteil bewegt worden, eine Finanzpolitik umzusetzen, die nach allen gängigen Lehrbuchmodellen falsch ist, nämlich in einer Rezession noch einmal Ausgaben zu kürzen und Steuern und Abgaben zu erhöhen. Hier wundert es schon, dass das Verfassungsgericht, das sonst bei vielen Urteilen etwa im Steuerrecht großzügige Übergangsfristen gewährt hat, diesmal keinerlei Rücksicht auf die wirtschaftlichen Auswirkungen genommen zu haben scheint. Die Schuldenbremse ist in der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts nun tatsächlich zu einer Investitions- und Wachstumsbremse geworden. Die Herausforderung für die Wirtschaftspolitik ist nun zweierlei. Zunächst muss die Politik dringend notwendige Spielräume für Investitionen wiedergewinnen, die sie durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts verloren hat. Basierend auf diesen Spielräumen muss dann ein mittelfristiger Rahmen geschaffen werden, sodass die anstehende Dekarbonisierung und der Erhalt des Wohlstands sozial abgefedert und politisch akzeptiert gelingen kann. Es ist wichtig, dass dies schnell geschieht. Angesichts der weiteren leichten Schrumpfung der Wirtschaft besteht die Gefahr, dass die privaten Haushalte und Unternehmen in den frühen 2000er Jahren in eine Stagnationserwartung verfallen, weil sie die aktuelle Schwächephase einfach fortschreiben. Dies könnte auf längere Zeit die Wirtschaftspolitik lähmen, etwa weil private Haushalte Käufe und Unternehmen Investitionen aufschieben. Zum anderen könnte der Arbeitsmarkt, der sich über längere Zeit trotz heftiger äußerer Schocks robust gezeigt hat, kippen und die Arbeitslosigkeit deutlich steigen. Wichtig ist hier zunächst eine Reform der Schuldenbremse. Die deutsche öffentliche Hand muss dringend mehr investieren und das nicht nur im Klimaschutz und in der Transformation, sondern auch bei traditioneller Infrastruktur und Bildung. Idealerweise würde man bei der Schuldenbremse eine goldene Regel einführen, unter der Kredite für Investitionen erlaubt wären. Eine solche goldene Regel würde eine Verstetigung öffentlicher Investitionen ermöglichen und gleichzeitig eine Überschuldung vermeiden. Eine zweitbeste Möglichkeit wäre eine kreditfinanzierte Sondervermögen für Transformationsinvestitionen nach dem Vorbild des Sondervermögens Bundeswehr. Andere diskutierte Möglichkeiten wie Veränderungen an der Konjunkturkomponente oder ein erneutes Erklären der Notsituation könnten die Situation 2024 etwas entspannen, sind aber nicht in der Lage, mittelfristige Planungssicherheit zu schaffen. Natürlich ist der größte Anteil der für die sozial-ökologische Transformation und Klimaneutralität bis 2045 notwendigen Investitionen von Privaten zu leisten, also Unternehmen und private Haushalte. Allerdings darf man trotzdem die Bedeutung öffentlicher Investitionen nicht unterschätzen. In der aktuellen Situation sind öffentliche Investitionen besonders wichtig als Türöffner und teilweise sogar Voraussetzung für private Ausgaben. Sei es, weil diese von öffentlichen Infrastrukturen abhängen, sei es, weil Private den Einstieg in neue Techniken als Vorreiter nicht alleine stemmen können. Neben der Modernisierung und Ertüchtigung traditioneller Infrastruktur, etwa bei Schienen, Fernstraßen, Wasserwegen und Bildungseinrichtungen, sieht das IMK staatlichen Regulierungs-, Investitions- und Unterstützungsbedarf vorrangig an drei Punkten. Erstens dem forcierten Ausbau von Windenergie, Photovoltaik und Speichertechnologien für erneuerbare Energien als klimafreundliche, verlässliche und längerfristig auch vergleichsweise günstige Stromquellen. Zweitens Investitionen der Wirtschaft und insbesondere der Industrie in neue Techniken, die besonders CO2-arme Produktion ermöglichen, aber bislang noch deutlich teurer sind als die gängigen Prozesse. Dazu zählt etwa die Direktreduktion in der Stahlindustrie, die das bisherige Verfahren mit Kokskohle ersetzt. Die Herausforderungen für Unternehmen sind dabei umso größer, weil der bis zum russischen Überfall auf die Ukraine plausible Pfad, dabei Erdgas als Brückentechnologie zu nutzen, abgeschnitten wurde. Während die Preise für Gas und Strom in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch sind, setzen Wettbewerber wie die USA und China derzeit große Summen für Subventionen ein. Drittens Unterstützung für private Haushalte bei der Wärme- und der Mobilitätswende, beispielsweise bei der Anschaffung einer neuen Heizung. Ab 2027 dürfte der CO2-Preis stark anziehen, weil nach dem EU-Modell zum Emissionshandel dann von einer politisch gesetzten, bislang relativ moderaten CO2-Steuer auf einen Marktpreis umgestellt wird. Das wird viele Privathaushalte mit Gas- und Ölheizungen finanziell stark belasten, wie eine unserer Studien aus dem Dezember gezeigt hat. Und selbst wenn die gesamten Einnahmen aus dem CO2-Preis über ein Klimageld als Pauschale zurückgegeben würden, bekämen 44% aller Haushalte in Deutschland ein Klimageld, das zu gering wäre, um ihre Zusatzbelastung zu kompensieren. Darunter wären knapp 4,7 Millionen Haushalte besonders stark betroffen. Selbst unter Einrechnung des Klimageldes müssten sie noch mehr als 2% ihres Nettoeinkommens aufwenden, um den steigenden CO2-Preis zu bezahlen. Neben Unterstützung bei der Wärmewende wie dem beschleunigten Ausbau von Fernwärmenetzen ist es deshalb wichtig, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen und zu ertüchtigen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, vom Auto auf Alternativen umzusteigen. Um hier ganz deutlich zu werden, ein CO2-Preis alleine oder auch nur in Kombination mit einem einfachen Klimageld beinhaltet das Risiko, zu viele Verliererinnen und Verlierer zu schaffen und damit die politische Unterstützung für die Klimawende zu unterminieren. Geldpolitisch hat die Europäische Zentralbank richtigerweise ab 2022 eine Normalisierung der Geldpolitik eingeleitet. Allerdings hat sie nicht nur normalisiert, sondern ist inzwischen deutlich restriktiv geworden. Die EZB hat damit ihre Zinserhöhungen überzogen. Bremst nun das Wachstum, obwohl sich zunehmend abzeichnet, dass die Teuerung im Euroraum vor allem durch Preisschocks und die indirekten Effekte dieser Preisschocks getrieben war und die Wirtschaft in Deutschland und im Euroraum jetzt seit mehr als einem Jahr stagniert. Ebenso wie die deutsche Finanzpolitik ist die europäische Geldpolitik inzwischen zur Belastung für die Wirtschaft geworden. Die Europäische Zentralbank sollte daher zeitnah über Zinssenkungen nachdenken. Unnötig hohe Zinsen sind dabei auch für die Dekarbonisierung höchst schädlich. Da bei erneuerbaren Energien keine Brennstoffe eingesetzt werden müssen, aber hohe Anfangsinvestitionen notwendig sind, sind die Kapitalkosten wesentlich wichtiger als bei fossilen Energien. Diese Kapitalkosten hängen auch an den aktuellen Zinsen. Hohe Zinsen bedeuten deshalb mittelfristig teuren Strom und ein solcher behindert die Dekarbonisierung.